Eine meiner ersten Predigten bei HDH, das war vor knapp 15 Jahren, 14 Jahren vielleicht, da ging es um die Auferweckung des Lazarus. Wer von euch kennt die Story, die Auferweckung des Lazarus? Viele kennen das. Also die Story, wo Jesus einen seiner besten Freunde, der schon seit 3 Tagen im Grab liegt, von Toten auferweckt. So, und eine meiner Aussagen, also wenn du über die Stelle predigst, dann muss auch eine der Aussagen sein, Gott ist so mächtig und so groß, dass er sogar die Toten auferwecken kann. War einer von euch damals da? Jesse, du warst da? Silke vielleicht? Nee, du warst nicht dabei. Ah, und da, guck mal, die Barb. Hey, voll cool. Also sorry, ihr kennt die Story schon, aber egal. Nach dem Gottesdienst kam ein Mann zu mir, der ganz aufmerksam zugehört hat, der auch damals bei HDH war. Nennen wir ihn einfach mal Martin. Der Name ist... Du warst dabei? Okay, alles klar. Martin, der kam zu mir und hat mich gefragt, hey, glaubst du wirklich das, was du gepredigt hast? Okay, was sagt man, nachdem man gepredigt hat? Natürlich, ja, also ist ja absurd, wenn man sagen würde, nee, glaube ich nicht. Ja, prinzipiell glaube ich, dass das alles möglich ist, habe ich gesagt. Und dann hat er Martin gefragt, Anneli, wärst du bereit, mit mir morgen auf den Friedhof zu gehen? Der Walter, ein Freund von meinem Vater, der ist vor 3 Tagen gestorben an Krebs und ich glaube, dass Gott ihn von den Toten auferwecken will. Was sagt man dann? okay, ich muss meinen Terminkalender checken, Mist, ich hab Zeit. Ja, ich komme mit, habe ich gesagt. Und am nächsten Tag sind wir zu zweit auf den Friedhof gefahren, in die Pfalz, in ein Dorf. Und haben uns neben die Leichenhalle gestellt und haben eine Stunde lang gebetet, zu zweit. Und haben gebetet, dass Walter von den Toten aufsteht, wenn es denn Gottes Wille ist. Und also kein Walter, der von innen drin geklopft hat und raus wollte. Ja. Und wir standen da so rum und kamen mal Gäste auf den Friedhof, die Gräber gepflegt haben. Und wir standen da und haben, wie betet man für eine Totenauferstehung auf dem Friedhof? Unauffällig, es geht auch nicht so richtig. Wir standen so neben der Leichenhalle, haben so vor uns hingemurmelt. Wir sahen aus wie so ein total verrücktes Paar, das ausgebrochen ist aus irgendeiner Anstalt. Und, oh Mann, und dann ist der Friedhofsaufseher gekommen und hat uns gefragt, also er hat uns eine Weile beobachtet, ja, und hat uns gefragt, ob er uns helfen kann. Eigentlich wollte er nur wissen, ob er die Polizei oder gleich jemand von der Klapsmühle anrufen soll. Kann ich Ihnen helfen? Und dann sagt der Martin, bei Ihnen in der Halle, da liegt der Walter, das ist ein Freund von mir, der ist gestorben und ich wollte fragen, können wir vielleicht mal kurz rein ihn sehen? Und ich denke mir, nein, bitte nicht. Und der Friedhofsaufseher sagt, ja, kein Problem. Und ich sage, ah nein. Und er schließt die Leichenhalle auf und ich werde es nie vergessen, wie wir da reinlaufen und der öffnet so einen Nebenraum und da liegt dieser alte tote Mann in einem offenen Sarg. Er ist schon ein paar Tage tot. Und ich werde nie vergessen, wie der Martin in seinem Monomer-Dialekt sagt, Moment mal, das ist nicht der Walter. Haben Sie noch einen anderen? Die hatten nur einen. Wir waren auf dem falschen Friedhof. Der Walter lag im Nachbarort. Wir sind dann noch auf den Nachbarfriedhof gefahren, ein paar Kilometer weiter, haben da noch eine Weile gebetet, ist nichts passiert. Ja, also Walter ist nicht von den Toten auferstanden. Gott scheint einen anderen Wunsch gehabt zu haben für Walter. Wahrscheinlich hat Petrus gesagt, hey Walter, da unten beten zwei, die wollen, dass du zurückgehst in deinen Krebskörper. Und dann hat wahrscheinlich Walter gesagt, nee, mir geht's gut hier eigentlich, ich will bleiben. Wie auch immer, an dem Tag ist nichts passiert. Aber wir lesen in der Bibel ganz viel davon, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Wir hören Stories, wir lesen Stories in der Bibel, wir hören Stories von Menschen, die wir kennen vielleicht oder die wir für vertrauenswürdig halten, die erzählen von Zeichen und Wundern. Und vielleicht hast du auch schon das ein oder andere Zeichen von Gott empfangen, das ein oder andere wundersame Erlebnis gehabt. Unser Gott ist ein Gott der Zeichen und Wunder. Das ist das, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Gott tut Zeichen und Wunder. Gottes Wirken in dieser Welt ist oft ganz unauffällig. Ich glaube, dass Gott ständig und immer und gerade jetzt in diesem Moment in jedem einzelnen Leben, das hier vertreten ist, wirkt. Aber manchmal wirkt Gott auf erstaunliche und wundersame und verblüffende Art und Weise. Auch wenn nicht jeder Walter von den Toten aufersteht. Aber Gott tut Wunder. Wenn ihr euch mal ein paar Geschichten aus der Bibel vor Augen führt. Wahrscheinlich kennt ihr die Story von, vom Auszug aus Ägypten. Die 10 Plagen, die Gott über die Ägypter schickt, bis endlich sein Volk Israel ziehen kann. Oder dann der Weg raus aus Ägypten. Die Wolkensäule und die Feuersäule. Das war kein Wetterphänomen, da hat Gott ein Wunder getan. Oder dann die Teilung des Meeres. Er bringt einen großen Wind, sodass das Meer sich teilt und wie 2 Wände links und rechts aufrichtet. Oder das Manna, das vom Himmel kommt. Oder denkt mal an das Feuer, das vom Himmel geschickt wird von Gott, als Elia diesen Baalspriester-Challenge auf dem Berg Karmel hat, wo es darum geht, welcher Gott ist stärker, mein Gott oder euer Gott. Und Gott schickt Elia dieses Feuer, das das Opfer verzehrt. Oder die Mauern von Jericho. Ich muss dich enttäuschen, wenn du denkst, die hatten einfach nur extrem gute Verstärker und deswegen, es war so laut, dass die Mauern zusammenbrechen mussten. Nein, es war ein Wunder. Kein Mensch kann so stark in eine Posaune blasen, dass eine Mauer zerbricht. Gott tut Wunder. Oder denkt an das Neue Testament, wie Jesus Wasser zu Wein macht. Da hat er nicht einfach rotes Brausepulver reingekippt, sondern er hat hier etwas Wundersames getan. Oder Jesus' Spaziergang auf dem See. Oder die ganzen Krankenheilungen, die Totenauferweckungen, die in der Bibel berichtet werden. Unser Gott ist ein Gott, der Zeichen und Wunder tut. Das ist auch mein Hauptpunkt oder meine Hauptbotschaft für dich heute Morgen. Nimm das bitte mit für dich persönlich. Gott spricht zu dir und zu mir. Unter anderem durch Zeichen und Wunder. Wir sind gerade in der Predigtreihe Gott spricht, wo wir einfach uns Gedanken machen wollen darüber, wie krass es ist, dass wir einen Gott haben, der nicht einfach nur die Welt angestoßen hat, sodass sich alles schön entwickelt und dreht und er guckt von weit weg zu, sondern dass Gott ein Gott ist, der spricht zu uns, der spricht zu seinem Volk, zu seinen Geschöpfen. Wir haben wir haben die erste Message gehört von Stefan, der uns einfach mal erstmal einen Überblick gegeben hat, auf welche verschiedenen Art und Weisen Gott zu uns spricht. Wir haben dann vor 2 Wochen vor der Freizeit gehört von Marc, dass Gott in erster Linie mal durch die Bibel zu uns spricht. Und heute wollen wir uns angucken, inwiefern Gott zu uns spricht durch Zeichen und Wunder. Und ich möchte heute in der Predigt nur ganz kurz und knapp ein paar Fragen mit euch angucken und versuchen zu beantworten. Es gibt mehr Fragen, aber ich habe versucht, ein paar Fragen rauszupicken, die in Bezug auf Zeichen und Wunder im HDH-Kontext immer wieder gestellt werden. Ich hoffe, das sind Fragen, die für euch auch relevant sind. Aber zunächst müssen wir erstmal den Begriff Zeichen und Wunder kurz definieren, damit wir alle eine deckungsgleiche Vorstellung davon haben, was wir meinen, wenn wir von Zeichen und Wundern sprechen. Wie würdest du spontan Zeichen und Wunder definieren? Schreit einfach raus. Bitte? Okay, Thema Heilung. Wir werden jetzt nicht darüber diskutieren, ob das gute oder schlechte Definitionen sind. Ich habe eine ganz gute mitgebracht und eure Definitionen passen da mehr oder weniger gut mit rein. Und zwar von Professor Wayne Grudem, amerikanischer Theologe. Der hat eine Definition, die besteht aus 3 Teilen und die ist meines Erachtens ziemlich gut. Und zwar, ich muss erstmal hier anmachen. Er schreibt Folgendes: Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes. Also damit betont er, Gott wirkt oft ganz unauffällig und er wirkt ständig in unserem Leben. Aber wenn wir ein Wunder erleben, ein Zeichen sehen, dann ist es ein weniger alltägliches Wirken Gottes, bei der die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen geweckt wird und Gott Zeugnis ablegt von sich selbst. Wenn wir in der Bibel Zeichen und Wunder sehen, dann haben wir immer diese 3 Komponenten. Wir haben ein weniger alltägliches Wirken Gottes, wir haben erstaunte Menschen und wir haben einen Gott, der sich bezeugt. Ist das eine nachvollziehbare Definition? Ich glaube, ein Wunder kann auch sein, eine Sache, die prinzipiell möglich sein könnte. Wir haben gehört gerade eben als Vorschlag, eine Sache, die unmöglich ist. Ich finde, es gibt auch Wunder, die sind durchaus vielleicht möglich oder erklärbar, aber trotzdem, dass sie in dem Timing passieren, ist dann doch irgendwie ein Wunder. Wir kommen nachher auf ein paar Beispiele. Also ein Wunder kann eine krasse Gebetserhörung sein. Die Gebetserhörung kann unerklärlich oder erklärlich sein, aber dass es eine krasse Gebetserhörung ist, kann ein Zeichen von Gott sein. Verblüffende Wendungen in Situationen, die so nicht vorhersehbar waren. Oder eben prompte Antworten auf wichtige Fragen. Oder eben, was schon erwähnt wurde, Heilung von Krankheit. Und. Wer von euch hat schon mal sowas erlebt? Ach, schon einiges. Sehr schön. Dann können wir die erste Frage schon mal relativ kurz und knapp beantworten. Die erste Frage wäre nämlich, gibt es heute noch Zeichen und Wunder? Meine Antwort ist, es scheint so. Ein paar haben sich jetzt eben schon gemeldet, was sie erlebt haben. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich kann ein bisschen berichten aus meinem Leben, was ich erlebt habe. Eine Sache, die liegt schon eine Weile zurück. Da war ich noch in der Jugendgruppe. Also es war kurz nach dem Krieg. Und wir hatten einen Pastor in der Gemeinde, in der ich war, und der hat eine Diagnose bekommen, er hat auf dem Kehlkopf einen Tumor gehabt. War beim Arzt, das wurde untersucht und so weiter und so fort, und es wurde beratschlagt, wie man diesen Tumor behandeln kann. Er muss weg, und es wurde entschieden, dass er operiert werden soll. Und der Pastor wollte jetzt nicht ein großes Ding daraus machen, deswegen ging er nicht vor die Gemeinde und hat gesagt, bitte betet für mich, sondern er ging zur Jugendgruppe und hat gesagt, hey Leute, hier bin ich, bitte betet für mich. Der Termin für die Operation ist nächste Woche, und ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er war nicht begeistert, dass er operiert werden sollte. Und dann haben wir gebetet für Heilung. So, also weder ein Engel kam vom Himmel noch ein Donnergrollen war zu hören. Der Pastor ging zum Arzt, also zum Operationstermin, er wurde nochmal untersucht und der Tumor war weg. Ja? Jeder, der schon mal einen Tumor hatte, weiß, die verschwinden nicht einfach so pups. Weg. Ja? Und ein Arzt ist durchaus in der Lage zu erkennen, was ein Tumor ist und was nicht. Das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo wir einfach gebetet haben. Ich weiß nicht, ob ich sehr viel geglaubt habe in dem Moment dafür, aber wir haben einfach gebetet und Gott hat es getan. Oder ich war mal auf einer Gemeindefreizeit dabei, und da haben wir auch in einem Gottesdienst gebetet für kranke Leute. Und es war ein Mann dabei, der war schon über 60, und der wurde geheilt. Er hatte, ich glaube, 20 Jahre lang einen versteiften Finger. Der konnte seinen Daumen nicht knicken. Und dann hat er Gebet empfangen und auf einmal konnte er seinen Daumen knicken. Ich denke mir manchmal, okay, man kann ja auch mit einem steifen Daumen leben. Aber es ist cool, dass Gott es trotzdem macht irgendwie. Oder auch hier in HDH, bete ich auch für Leute, die krank sind. Und auch da erlebe ich immer wieder auch mal solche Heilungswunder. Also es fängt klein an. Ich habe mal für einen gebetet, der hat gesagt, es war ein Mann, der hat gesagt, ey, ich habe schon seit 2 Wochen Schnupfen und Halsschmerzen. Und ich habe für den gebetet, und noch im selben Gottesdienst kam er zu mir und hat gesagt, hey, ich habe jetzt 2 Wochen lang Grippesymptome gehabt, die sind weg. Cool, Gott ist gut. Oder es kam mal einer zu mir und hat gesagt, hey, es ist jemand, der hat ein chronisches Leiden am Knie, und mal ist besser, mal ist schlechter, und er hat seit Wochen diese Knieschmerzen gehabt. Er hat gesagt, hey, kannst du für mich beten? Und meistens, wenn mich jemand fragt, ob ich für Heilung beten kann, ich fühle mich entmutigt, weil ich weiß, ja, ich kann so ein halbherziges Gebet sprechen. Ich weiß, Gott heilt manchmal, manchmal heilt er nicht. Und ich weiß nicht, ob er es will. Und Herr, bitte. Ja, kennt ihr das? Wenn man nicht so richtig glaubt. Aber das Coole ist, wenn man nicht mal so richtig glaubt und trotzdem passiert was. Das war jetzt vor einem Jahr. Der war kurz davor, zum Arzt zu gehen, wegen einer Operation zu diskutieren. Und noch in derselben Woche waren die Schmerzen, die wochenlang da waren, weg. Oder wer von euch war letzte Woche mit dabei auf der Freizeit? Da haben wir am Sonntag, am Anfang des Gottesdienstes, haben wir gebetet für Simone, die in, ich habe schon wieder vergessen, in welchem Land sie gerade ist. Genau, es war irgendwas in Südafrika. Und sie hat ein Ohrproblem gehabt, und sie war im Krankenhaus, und da gab es keinen Ohrenarzt, und es wurde immer schlimmer. Und ihr kennt es, wenn ihr schon mal eine Mittelohrentzündung hattet, ist eine unheimlich schmerzhafte Sache. Sie hatte Wasser im Ohr, sie hat nichts mehr gehört, und sie hat sich extrem Sorgen gemacht, dass sie bleibende Schäden hat, was sehr, sehr denkbar und wahrscheinlich ist bei so einer Entzündung, wenn sie nicht gut behandelt wird. Und sie hat es dann Natanja gewhatsappt, und wir haben gebetet. Ich habe jetzt bloß gestern eine Nachricht bekommen von der Simone, dass alles wieder cool ist. Ich weiß nicht, auf welche Art und Weise, aber es ist einfach genial. Wir beten vor einer Woche, nicht mal eine ganze Woche später ist sie beschwerdenfrei und ihr geht es wieder gut. Ich finde es einfach mega genial. Gott wirkt. Ich habe gehört und ich habe deshalb auch gefragt, ich weiß gar nicht, was der Uwe jetzt gleich erzählen wird. Ich habe bloß gehört, der Uwe hat was erlebt auf dem Encounter. Vielleicht kannst du gerade mal nach vorne kommen, Uwe. Ein Applaus für den Uwe, dass er sich traut. Willst du oben oder unten? Kommst hoch. Eben, ich finde auch. Ich finde, dass wir zwei zusammen auch ein gutes Bild abgeben. Also einfach mal so. Ich muss aufpassen, das Kabel ist nicht so lang.
Okay. Ready.
Gut. Erzähl uns.
Männer in Kabel, was?
Ja. Ja.
Okay. Es war das Thema innere Heilung.
Ja,
komm mal her.
Ja.
Und ich habe gewusst, ich habe gespürt, dass ich innerlich krank bin, also seelisch. Und das war auch körperlich messbar bei mir. Ich habe keine Kraft gehabt, keine Energie, nennt sich schon. Und die sind so schon angesprochen und gesagt, hey, das wäre was für dich.
Und auf den Counter zu gehen.
Genau. Mhm. Ich habe auch in der laufenden Woche davor bei einem Freund, der Pastor ist, so Workshops gemacht. Und das war eigentlich schon der Abschluss, wo ich sagte, okay, ich habe schon viel gemacht im Leben und da gehe ich jetzt auch voran. Und dann war das Wochenende rum und ich habe gesagt, ich war innerlich geheilt. Den Dauerschmerz, den ich gehabt habe, der ist weg und wieder ist total bemerkbar.
Kannst du kurz berichten, was meinst du, also was für ein Schmerz oder was für ein Problem hattest du?
Seelisch?
Ja.
Ein Schmerz von jetzt habe ich es dann immer noch nicht geschafft. Er hat viel Mist gebaut und daraus resultierende Probleme. Ungehorsam und dann ja, so leicht verpushtes Leben angepusht. Ja. Das hat man doch sauber vorbei.
Und was ist an dem Wochenende passiert, dass du sagst, okay, da ist irgendwas geschehen?
In mir habe ich also ganz tiefe Vaterlebnis gehabt. Ja. Bewusst, dass Gott mich wirklich so annimmt, wie ich jetzt bin. Egal was war, egal was ich gemacht habe, es ist vergirre und es ist ein Neustart.
Das heißt, du siehst als Ursache oder als Grundproblem war es eine Sache zwischen dir und deinem Vater? Ist das richtig? Höre ich das richtig raus?
Nee.
Dann habe ich dich nicht verstanden. Und da hast du, und du hast in dem Wochenende Sachen klar gemacht.
Das hat schon Freiheit eingestellt, die ist auch körperlich klein messbar.
Okay. Also das ist vielleicht auch, Dankeschön, danke Uwe. Wenn wir von Wundern sprechen, dann denken wir schnell an eben das geteilte Meer oder an eine krasse Heilung und vergessen oft vielleicht auch das, was der Uwe gerade eben anspricht, dass viele Dinge innerlich abgehen und unsichtbar sind und dann Auswirkungen auf den Rest haben. Ich habe mal eine ganz andere Sache erlebt. Das war eine Zeit in meinem Leben, das war schon bei HDH. Ich war extrem entmutigt, ich hatte ein paar Erlebnisse gemacht, die mich einfach sehr entmutigt haben und ich bin eines Morgens im Auto zur Arbeit gefahren und war einfach nur down. Kennt ihr vielleicht, wenn man wirklich einfach, man hat keine Kraft und keine Lust zu beten, es geht einem einfach nur schlecht. Man ist einfach nur am Limit von dem, was man leisten kann. Und ich bin ins Auto gesessen und habe gesagt, hey Gott, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich gerade in deinem Plan bin. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich tue, in deinem Willen tue oder nicht. Und ich höre dich nicht und ich möchte gerne aufhören. Und habe dann mir eine Predigt angemacht von einem englischsprachigen Prediger. Und die Predigt geht so ungefähr 10 Minuten lang. Er erzählt so was aus seinem Leben. Und es ist verrückt, es war wirklich, als würde in dieser Predigtaufnahme ein Schalter umgelegt werden. Und auf einmal fängt dieser amerikanische Prediger an, auf Deutsch zu sprechen und sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Schau dich nicht ängstlich um, ich bin ja dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und er redet weiter auf Englisch. Und für mich war das so, oh! Was ist gerade passiert? Ich hab die Fragen gestellt, ich habe Gott mein Herz ausgeschüttet und er benutzt eine Predigtaufnahme aus den USA von vor irgendwann, um auf Deutsch zu mir zu sprechen und genau die Antwort zu geben, die ich hören musste. Das war nicht naturwissenschaftlich unmöglich, aber es war trotzdem Gottes wundersames Reden zu mir. Das ist eine der krassesten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Oder eine Person hat berichtet vom Frauen-Encounter war das. Wir haben ja immer diese Postschaltergebete. Wer von euch kennt Postschaltergebete nicht? Ah, okay. Okay, Postschaltergebet heißt, wir haben die Mitarbeiter des Encounters und die sitzen zu zweit immer wie an einem Postschalter nebeneinander. Und dann gibt es eine Reihe von Teilnehmern und die gehen zu verschiedenen Betern, lassen für sich beten und vielleicht haben die auch einen Eindruck für einen und den teilen sie dann mit. Und ich krieg's nur ungefähr zusammen, was die Person erzählt hat. Ich bin zum ersten Schalter gegangen und eine Person hat gesagt, ich habe einen Eindruck, du bist wie ein Kochkessel, wie so ein Teekessel mit kochendem Wasser drin und es fließt über und Gott möchte deine Gaben benutzen, um anderen zu dienen. Okay. Ende des Gebets, wieder hinten angestellt. Nächster Schalter. Zweites Gebet. Eindruck, ich sehe einen Topf und da ist Wasser drin und es kocht und Gott sagt zu dir, ich habe dir Gaben gegeben, die wichtig sind für den Dienst. Wow. Geh zurück. Mama, wie oft war's? 4-mal. Drittes Mal, 4. Mal. Es ist, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal auf einem Encounter-Wochenende mit dabei, als Mitarbeiter oder als Teilnehmer und hat sowas Eigenartiges erlebt, dass einfach Gott auf übernatürliche Art und Weise zu einem spricht. Wer hat das schon mal erlebt? Okay, das ist einfach krass, ja? Wenn verschiedene Menschen, die sich selbst nicht zutrauen, dass sie Gottes Stimme unbedingt so gut hören können, trotzdem Sprachrohre Gottes sind. Oder manchmal tut Gott ganz eigenartige Dinge, die einfach unerklärlich sind, also auch unerklärlich, warum er sie tut. Jesse, vielleicht möchtest du gerade kurz nach vorne kommen, das erzählen. Du darfst gerne unten oder oben, wie es für dich besser ist. Vielleicht könntest du den ersten Teil oben machen und den zweiten Teil dann runter.
Ich darf mal ein Wunder erzählen, das ist jetzt schon wahrscheinlich knappe 20 Jahre her. Es war so der Zeit, wo ich mich schon bekehrt hatte, aber irgendwo noch eine ganz wichtige Frage in meinem Leben war, nämlich Gott, gibt's dich wirklich? Bist du Gott? Weil ich weiß, wenn du Gott bist, dann muss ich ganz viel Entscheidungen treffen und dann muss ich mein Lebenskonzept auf dir aufbauen, weil wenn du Gott bist, das wird alles um. Aber ich muss es wissen, ich muss es wirklich wissen für diese Entscheidung, bist du Gott? Und ich war zu dem Zeitpunkt in zwei verschiedenen Gemeinden, ich war in der Gemeinde 200 Kilometer von hier entfernt, da habe ich mich bekehrt. Ich bin jeden Dienstag zum Glaubensgrundkurs dahin gefahren, weil ich musste mehr von diesem Gott erfahren, bis sie mir irgendwann mal gesagt haben, ach, da gibt es auch Gemeinde bei euch da unten. Ach, da gibt es mehr von. Dann war ich so in zwei, um den Grundkurs da fertig zu machen. Und in der Gemeinde, in der ich hier war, das war zu der Zeit, vielleicht kennt der eine oder andere das von euch, wo Menschen Goldstaub auf den Händen hatten, so in diesen Furchen da drin, so Goldstaub drin. Und das ist mir in dieser Gemeinde auch passiert. Und ich fand das schon spannend, aber ich hatte immer auch irgendwie so Angst, dass ich mega könnte ja sein, dann ist ein Liedschaft und dann ist es ja nicht echt, ist echt, ich weiß es nicht. Und dann bin ich wieder zum Grundkurs gefahren. In dem Auto, wo wir dann hingefahren sind, waren 4 Babychristen im Alter zwischen 20 und 45. Und ich glaube, nichts freut Gott so sehr, wie wenn 4 begeisterte Babychristen sich auf den Weg machen, mehr von ihm zu erfahren. Und es gibt keine noch so blöde Frage, die man stellen kann, die Gott nicht einfach nur cool findet. Und ich war mit diesen 4, also ich war die diese 4 Frauen dann in dem Auto, ich war so, ja, ich habe das erlebt mit dem Feuerstab und voll krass und ich glaube, das ist schon wahr und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und wir waren alle begeistert und sind dann da zu den Leitern und gesagt, ja, wir haben davon gehört und kann es Gott sein? Und er sagte, nee, das ist nicht Gott. Und wir saßen in dem Grundkurs drin und wir haben ganz oft versucht, als zu dem Zeitpunkt habe ich meine Hände so gut gekannt wie selten. Wir haben schon die ganze Zeit davor auf die Hände geguckt. Und wir saßen im Grundkurs oder irgendwas. Und auf einmal sagt seine Hände, es kommt! Und guckt auf ihre Hände und alle 4, die in dem Auto saßen, hatten in diesen Furchen nicht zum Weich werden, aber sichtbar Goldstaub. An diesem Ort, wo garantiert davor kein Goldstaub war, kein Lecker, nichts dergleichen. Und es war so Wahnsinn, Gott, wenn du der Gott bist, der Materie in Existenz und kann, hier mal irgendwie kurz für mich, dann bist du real. Das brauchte ich irgendwie, das war mein Gottesbeweis, wie es auch immer. Und das bedeutet, ich muss mein ganzes Leben umändern. Die Sache mit dem Goldstaub ist mir tatsächlich damals, zu dem Zeitpunkt, öfter passiert. Und zeitweise waren tatsächlich auch Leute dabei, die Gott nicht kannten und die nicht gesucht haben. Und ich war immer wieder erstaunt, dass wenn man nicht sucht, man es sehen kann. Auch sagen, ja stimmt, das Goldstaub, aber es trotzdem nichts mit dem Herzen gemacht hat. Aber für diejenigen, die dann mit mir im Auto waren, oder für mich war das ein Wahnsinn. Der Gott kann einfach Materie in Existenz rufen. Sie ist einfach da. Und gegen
Später habe ich dann allerdings erlebt, dass das für mich so eine Art "Liebst du mich noch?" Beweis war. Morgens aufstehen, Orakel, Gott, Goldstaub, ja, nein, was habe ich falsch gemacht? Und ab da habe ich auch bemerkt, dass Gott irgendwann mal gesagt hat, das ist okay, wir lassen das jetzt. Ich möchte, dass du mich anders erlebst und nicht nur diesen Beweis brauchst, um zu wissen, dass ich da bin.
Also Gott macht ganz verschiedene, eigenartige Dinge und wir können das nicht immer erklären. Aber irgendwie ist er halt doch Gott und ein Stück weit ist ein Teil von der Definition Gottes, dass er total anders ist als wir und manchmal auch Dinge tut, die wir nicht nachvollziehen können. Zeichen und Wunder geschehen, auch heute noch. Jesus hat es, finde ich, ganz gut zusammengefasst in dem Satz in Johannes 14, 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Okay, das sind nicht nur Zeichen und Wunder. Aber es ist trotzdem krass, wenn du überlegst, wenn ich an Jesus glaube, dann werde ich die Dinge tun, die er auch tat. Die Nächsten lieben. Bedingungslos. Du und ich, wir sind dazu berufen, das zu tun, was er getan hat. Menschen zu dienen, Gott zu dienen, ihm nachzufolgen. Ihnen zu erzählen, dass Gottes Reich da ist und schon angebrochen ist. Und auch eben Zeichen und Wunder mitzuerleben. Das ist Teil von dem, was du bist als Kind Gottes, ein Zeuge, jemand, der das auch erleben darf. Meine Frage an dich ist, ob du das auch erwartest für dein Leben. Hast du auf dem Schirm, dass Gott nicht nur durch Zufälle oder einfach den Gang der Dinge wirken kann, sondern wirklich durch Zeichen und Wunder, durch sein weniger alltägliches Wirken. Jesus sagt zu dir, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Okay, Frage 2. Was ist der Sinn und Zweck von Zeichen und Wundern? Die Frage kommt häufig. Was ist der Sinn und Zweck von Zeichen und Wundern? Meine Antwort wäre, sie sind Wegweiser Gottes. Sie sind so eine Art von, sind so eine Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation Gottes an uns. Lass uns mal in Johannes Kapitel 6 gehen. Kapitel 6 im Johannesevangelium startet mit der Speisung der 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Ihr kennt die Story vielleicht. Die Jünger haben 5 Brote und 2 Fische und sagen, hey, das haben wir hier, mach du Jesus. Ja, und Jesus betet und die Fische und Brote vermehren sich und für vielleicht 7, 8, 9, 10.000 Menschen reicht dieses Essen. Ein Wunder, krasses Wunder. Und abends gehen die alle schlafen und Jesus schleicht sich heimlich davon. Seine Jünger gehen ins Boot und fahren los. Jesus bleibt noch da, um zu beten. Und dann schleicht er sich heimlich davon. Die Jünger sind schon vorausgefahren, also denkt er sich, es wäre gut, eine Abkürzung zu nehmen. Ich laufe mal schnell über den See. Ja? See Genezareth, einmal drüber gelaufen und drüben angekommen. Nächsten Morgen wachen diese 7, 8, 9, 10.000 Menschen auf, schauen sich um, suchen Jesus und finden ihn nicht. Sehen, dass ein Boot weg ist. Das Boot, nämlich das die Jünger genommen haben, das haben sie auch gesehen, denken sie, ja, wo ist Jesus? Ah, wir fahren jetzt mal den Jüngern nach. Kommen auf der anderen Seite des Sees an, finden Jesus, fragen noch, hä, wie bist du hier rübergekommen? Du bist doch gar nicht ins Boot gestiegen gewesen. Jesus sagt, tja, und sagt dann Folgendes. Johannes Kapitel 6, die Verse 26 und 27. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. In der Elberfelder Übersetzung steht, ihr kommt nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr das Brot gegessen habt. Weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid, aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht sehen. Zeichen und Wunder sind dafür da, dass wir Gottes Botschaft für uns hören. Jesus hat Brot gemacht. Die Leute waren begeistert, weil sie hatten Hunger. Sie wurden satt und haben gesagt, hey, Frühstückzeit, wo ist Jesus? Wir hätten gerne noch ein bisschen Brot. Und Jesus sagt, hey Leute, ihr habt es nicht gecheckt. Ihr kommt nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt. Das Wort, was da steht, heißt Semeia, was so viel heißt wie ein Zeichen, ein Wegweiser, der auf etwas hindeutet. Ihr kommt nicht, weil ihr verstanden habt, was ich euch sagen wollte. Ihr kommt, weil ihr satt geworden seid. Leute, Gott möchte euch etwas sagen durch dieses Zeichen und durch dieses Wunder. Das ist, was Jesus zu ihnen sagt. Ihr habt nur Brot gegessen Aber ich wollte euch eigentlich dieses Brot geben, damit ihr checkt, dass ich, Jesus Christus, das Brot des Lebens bin. Darum habe ich das gemacht. Also was Jesus eigentlich hier sagt ist, Zeichen und Wunder sind Botschaften Gottes an uns. Also Zeichen und Wunder sind eine ganz krasse Nebensache, die auf noch eine viel krassere Hauptsache hinweisen. Hinweist, müsste man sagen, wenn der Satz grammatikalisch richtig sein soll. Zeichen und Wunder sind krasse Nebensachen, die auf die eine große, noch krassere Hauptsache hinweisen, nämlich Gott selbst. Also Zeichen und Wunder sind nicht so das Endprodukt, nach dem wir uns ausstrecken. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen, weil Zeichen und Wunder sind cool. Nein, das ist nicht das Endprodukt, sondern es ist ein Mittel zum Zweck der Kommunikation Gottes zu uns. So wie ein Wegweiser. Wegweiser sind auch nicht der eigentliche Ort. Wegweiser sagen uns, wie wir zu diesem Ort kommen und wie weit es noch ist. Wer von euch war schon mal in Kanada? Okay? Wer von euch war schon mal im Wald in Kanada? Okay, also Kanada ist ein krasses Land, weil da einfach das ganz anders ist als in Deutschland. In Deutschland verläuft man sich maximal 2 Kilometer bis zum nächsten Ort. In Kanada ist es so, wenn man in den Wald geht und man läuft in die falsche Richtung, stirbt man, weil man einfach verhungert im Wald. Ja? Der Wald ist so groß, da geht nichts mehr. Versetzt euch mal in die Situation, ihr seid in Kanada und ihr verlauft euch im Wald. Und du läufst 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden und du merkst, hey krass, ich komme nicht auf den Weg. Ich habe hier echt ein Problem. Du weißt, hier im Wald gibt es Bären, es gibt Pumas, was auch immer, Tiere, die dich töten, weil sie einen Spaß machen, weil du lecker bist und du weißt, du bist in Gefahr. Und du wirst immer verzweifelter und du läufst und läufst und irgendwann kommst du auf einen alten Trampelpfad. Und du bist mega erleichtert und du läufst los in irgendeine Richtung, es wird schon irgendwo hinführen, egal wohin du läufst. Und du siehst einen Wegweiser. Wie fühlst du dich, wenn du einen Wegweiser siehst? Martha? Ja, erleichtert. Eure Vorstellungskraft ist erschütternd. Helga, dankeschön. Also ich würde mich sehr, sehr erleichtert fühlen und ich wäre sehr, sehr glücklich. Ihr wisst, wir waren vor kurzem mit unseren Kids auf dem Berg. Und wenn du mal einen unbefestigten Weg läufst, irgendwo auf dem Fels oben und es geht links und rechts runter und du findest die Wegmarkierung nicht mehr, dann setzt du dich mit deinem Tod und mit dem Tod deiner Kinder auseinander. Und wenn du dann wieder eine Markierung siehst, dann denkst du, ja, Halleluja, ich bin noch irgendwie auf dem Weg. Und irgendjemand hat irgendwann diesen Punkt auf den Stein gemalt. Das heißt, es ist zumindest möglich, hier lebendig wieder, also einmal hochzukommen, wieder runterzukommen. Und du betest weiter. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt. Wenn wir uns im Wald verirren, ist der Anblick eines Wegweisers eine großartige Sache. Das ist ein wahrer Satz. Wenn du dich verirrt hast, ist der Anblick eines Wegweisers eine großartige Sache. Der Anblick allein von so einem Wegweiser, wenn man sich verlaufen hat, ist wunderbar. Aber wenn wir den Wegweiser mit dem Ort verwechseln und einfach stehen bleiben und den Wegweiser anstrahlen und fröhlich sind, dann werden wir halt am Wegweiser verhungern. Richtig? Der Wegweiser ist dafür da, damit wir wissen, wo es lang geht und wie wir an den Ort kommen, an den wir kommen wollen. Und viele Christen heutzutage, glaube ich, verwechseln es irgendwie und denken, wir wollen bei Zeichen und Wundern am besten täglich ankommen. Und wenn das passiert ist, dann sind wir angekommen. Dabei ist ein Zeichen und Wunder ein nicht alltägliches Sprechen Gottes, um dich on track zu bringen. Zeichen und Wunder sind Wegweiser, Nebensachen, die uns gegeben werden, um zu uns über die Hauptsache zu kommunizieren. Gott spricht zu dir und zu mir durch Zeichen und Wunder. Okay, let's go. Was spricht er? Wir machen das jetzt relativ zack, zack, okay? Was sagt Gott zu dir und zu mir durch Zeichen und Wunder? Erstens, ich bin dein Helfer in der Not. Indem Gott wundersam an uns Menschen wirkt, zeigt er uns sein Erbarmen mit uns. Matthäus 14, Vers 14. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, erstens, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Zweitens, und er heilte die Kranken. Wenn Jesus dich ansieht, dann hat er Mitgefühl mit dir und er hilft dir. Wenn Gott ein Zeichen, ein Wunder tut, dann oft einfach nur, um Menschen in der Not zu helfen. Ganz praktisch. Und dadurch kommuniziert er, hey, ich bin dein Helfer. Ich bin derjenige, der da ist für dich in der Not, wenn alle dich verlassen. frage mich, ob du das für dich persönlich nehmen kannst, dass Gott dein Helfer in der Not ist. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich schaue dich an und du bist mir nicht egal. Ich habe Mitgefühl mit deinen Problemen und Sorgen. Du brauchst mir nicht, es ist nicht super heilig und demütig, wenn du mir immer wieder sagst, dass deine Probleme und Sorgen nicht so groß sind und alles okay ist. Ich habe Mitgefühl. Du bist mir wichtig. Ich bin dein Helfer in der Not. Wenn du ein Wunder brauchst, wenn du ein Zeichen von Gott brauchst, dann bist du bei Gott an der richtigen Adresse. Verlier nicht die Hoffnung. Er sagt zu dir, ich bin dein Helfer in der Not. Zweitens, was sagt er noch? Ich bin Gott, dem alle Ehre zusteht. Wenn Gott ein Zeichen, ein Wunder tut, dann macht er klar, hey, ich bin Gott und du bist es nicht. Johannes 9, Verse 2 und 3. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann da drüben blind geboren? Es gibt zwei Dinge, die wir uns vorstellen können. Erstens, er hat gesündigt oder er hat die goldene A-Karte bekommen, seine Eltern haben gesündigt und deshalb ist er blind. Jesus, sag uns, welche der beiden Antworten ist richtig? Wir haben abgestimmt, es ist ungefähr 50-50. Und Jesus sagt, es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Gott tut Wunder, um uns zu zeigen, dass er Gott ist. Manchmal laufen wir verirrt im Wald rum und da steht auf einmal ein Zeichen und da steht drauf, hey, hallo, ich bin Gott. Ich bin Gott. Mir gebührt die Ehre. Ich tue Wunder, um mich zu offenbaren als der, der ich bin. Brauchst du heute Morgen neues Vertrauen in Gottes Größe, in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Allmacht? Dann lass Gott heute Morgen zu dir sprechen und schöpfe neue Hoffnung. Was kann er noch sagen durch Zeichen und Wunder? In der Bibel finden wir immer wieder die Begründung, es ist ein Zeichen und Wunder geschehen, damit die Botschaft des Evangeliums bestätigt wurde und Menschen sich bekehrten. Also Gott sagt, meine Botschaft ist wahr, wenn er Zeichen und Wunder tut. Ich bin der König, ich regiere, mein König, meine Königsherrschaft ist da und sie ist schon angebrochen. Dass du dieses Zeichen und Wunder gerade eben erlebst, erlebst du, weil die Botschaft über mich wahr ist und ich der König bin. Hebräer 2, Vers 4. Die Botschaft wurde von Gott bestätigt, also die Predigt wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht. Wenn wir Jesus Christus proklamieren, wird Gott Dinge geschehen lassen, um diese Botschaft zu bestätigen. Apostelgeschichte 9, Vers 42. Da hat, ich glaube, es war Petrus. Petrus hat ein Kind von den Toten auferweckt. Die Nachricht von der Totenauferweckung verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Da geht Petrus zu einem toten Kind, betet für dieses Kind, es wird auferweckt. Warum? Damit die Botschaft und die Königsherrschaft Gottes bestätigt wird. Viele Menschen erfahren das und werden gläubig an Gott. Wäre das nicht genial, wenn in den Kirchen Mannheims noch mehr Zeichen und Wunder geschehen würden, so krass, dass der Mannheimer morgen darüber schreiben muss, ob er will oder nicht. Und wenn er nicht darüber schreibt, dann werden Leute erzählen und jeder weiß, dass in den Kirchen Mannheims krasse Zeichen und Wunder geschehen und Leute kommen und sie sehen das und die bekehren sich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mir das so vorstelle, dann finde ich das ziemlich cool. Gott tut Zeichen und Wunder, um seine Botschaft zu bestätigen und zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ich persönlich, ich habe mit der Jessie ein Gespräch gehabt, ich hab jetzt vor dem Wochenende die Predigt vorbereitet und am Freitag hatte ich ein Gespräch und danach war ich erstmal zerstört. Nicht, weil meine Frau so fies war zu mir, sondern einfach nur, weil sie die richtigen Fragen gestellt hat. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, ich habe erstmal eine Netflix-Serie geguckt und also es ist meine Art zu rebellieren gegen Gott, ich guck eine Folge von der Netflix-Serie. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben nicht sehr viel Raum biete für Gottes Wunder und Zeichen in meinem Alltag. Ich glaube, dass auch das, was ich jetzt gleich sagen werde, das predige ich vor allem und zuerst an, für mich und an mich. Aber wäre es nicht genial, wenn noch mehr von Gottes nicht alltäglichem Wirken in unserem Leben geschehen würde. Ich empfehle euch, werft alle Bücher, die euch sagen, dass ihr einfach nur den Himmel runterholen müsst und dass dann täglich Wunder geschehen, werft sie in Müll und fangt an, euch danach auszustrecken, dass es trotzdem in eurem Leben geschieht. Frage: Wie kann ich mehr Zeichen und Wunder erleben? Das ist wirklich eine Frage, die beschäftigt sehr viele HDHler. Ich höre von Zeichen und Wundern, ich lese die Apostelgeschichte. Wie passiert das in meinem Leben? Und oft ist die Frage, wie passiert es in meinem Leben so, dass das genau wie in der Apostelgeschichte täglich passiert? Da möchte ich nachhaken. Die Apostelgeschichte geht über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Wir können das in einem Tag durchlesen und es klingt so, als hätten die jeden Tag ein krasses Wunder erlebt. Aber ich glaube, diese Wunder stehen auch da drin, weil die im Lauf dieser 30 Jahre passiert sind und einfach nicht sehr alltäglich waren und berichtenswert. Aber wie komme ich als normaler Mensch in Mannheim dazu hin, dass es eben nicht nur einmal im Leben passiert, sondern vielleicht, ja, alle 3 Wochen wäre doch schon mal cool. Ja, ist ja auch nicht alltäglich. Dann haben wir 3 Wochen normalen Alltag dazwischen, wo wir einfach nur auf Gottes Gnade harren. Aber so alle 3 Wochen mal ein Wunder, das wäre doch gar nicht schlecht. Oder von mir aus alle 6 Wochen. Aber bitte nicht wie bei Mose. Gott spricht einmal und dann 40 Jahre lang nicht. Vielleicht ist es so in unserem Leben. Aber wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die Gottes Wunder und Zeichen, Gottes Reden abhalten, zu uns durchzukommen, dann sollten wir daran arbeiten, sie zu beseitigen. Richtig? Und ich glaube, da gibt es ein paar Ansatzpunkte. Wie kann ich mehr Zeichen und Wunder erleben? Meine Antwort wäre, lebe ein Leben, das für Zeichen und Wunder empfänglich ist. Mein erster Tipp wäre, mach Jesus zu deiner Nummer 1. Nein, wirklich. Hätte ich nur gesagt, mach Jesus zu deiner Nummer 1, nicken wir alle ab, wir sind ja Christen, ja, Jesus ist unsere Nummer 1, das heißt, wir geben ihm 5 Minuten unseres Tags. Ich meine, nein, wirklich. Mach Jesus wirklich zu deiner Nummer 1. Ich bin davon überzeugt, dass wir echte Liebe und echte Leidenschaft für Jesus brauchen. Sonst leben wir keine gescheite Beziehung mit Jesus. Wenn der einfach nur so unser Religionsstifter ist, an den wir einmal am Tag denken, dann läuft was schief mit unserer Beziehung mit Jesus. Und ich glaube, diese Beziehung mit Jesus ist absolut grundsätzlich dafür, dass überhaupt was Krasses in unserem Leben passieren kann. Wenn wir nicht Liebe und Leidenschaft für Jesus empfinden, dann ist unser christlicher Glaube fake. Und es wird am Ende verbrennen wie Stroh. Ich wünsche mir, dass mein Leben gekennzeichnet ist durch Leidenschaft und Liebe für Jesus. Und ich glaube, je mehr ich diese Leidenschaft und Liebe für Jesus in meinem Leben habe, desto mehr Krasses wird passieren in meinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist weit davon entfernt, dass Jesus wirklich deine Nummer 1 ist. Du weißt, es sind ganz viele Dinge, die sind eher Nummer 1. Deine Familienplanung, deine Karriere, deine Gesundheit, dein Ansehen, dein Konto. Dann möchte ich dich ermutigen, tu heute Morgen Buße und bete zu Jesus, schenk mir neue Leidenschaft für dich. Bring mich zurück zu der ersten Liebe, die ich empfunden habe, als ich mich bekehrt habe. Tu Buße und bitte ihn darum, dass er dir neue Leidenschaft für sich und sein Reich schenkt. 2. Tipp. Trau dich, mehr zu glauben. Epheser 3, Vers 20. Gott ist mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk und vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können. Gott ist allmächtig. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott mehr tun und erreichen kann in dir und durch dich und in deinem Umfeld, als du erbitten kannst überhaupt? Du kannst ziemlich viel erbitten. Gott ist in der Lage, viel, viel mehr zu tun. Glaubst du das? Ich möchte dich herausfordern, neu dich zu trauen, zu glauben, auch wenn du enttäuscht wurdest in deinem Leben. Als charismatische Christen haben wir das alle schon mal erlebt. Wer von euch hat schon mal gebetet für jemanden, der ist nicht gesund geworden? Das ist enttäuschend. Man ist verwirrt. Ich dachte, ich muss bloß genug glauben und dann passiert's? Nö, steht nirgends. Traue dich, mehr zu glauben. Der Grund, warum wir nicht mehr mit Gott erleben, ist manchmal einfach und ganz schlicht, dass wir gar nicht glauben und bitten um das, was wir bräuchten. Ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet, aber ihr bittet falsch. Das ist, was im Neuen Testament steht. Wenn du heute Morgen Wunder brauchst, dann möchte ich dir Hebräer Kapitel 11 zusprechen. Gott wird allen, die ihn suchen, ein Belohner sein. Vielleicht kriegst du heute dein Wunder, vielleicht kriegst du es heute nicht. Aber wenn du im Glauben vor Gott trittst und glaubst, dass er dich belohnen wird für diesen Glauben, dann wird er nicht schweigen. Drittens, sei ein Diener Gottes und der Menschen. Wenn du Zeichen und Wunder erleben möchtest, dann sei ein Diener Gottes und der Menschen. Wenn Zeichen geschehen, um im Dienst Gottes Botschaft zu bestätigen, dann musst du dienen und Gottes Botschaft verbreiten. Ansonsten wirst du keine Zeichen und Wunder erleben. Gott ist im Hilfebusiness. Deshalb solltest du im Hilfebusiness sein. Und stell du dir heute Morgen die Frage, wie kann ich effektiver in meinem Umfeld den Leuten helfen? Und zwar nicht nur, indem ich nach Afrika regelmäßig Geld spende. Die sagen Dankeschön dafür, aber jo, das kannst du aus deinem Überfluss einfach geben. Aber wo kostet es dich was? Wo kannst du Menschen in deiner Nachbarschaft helfen? Viertens. Jetzt rufen alle Evangelisten Halleluja und alle anderen sagen, oh nein. Erzähle anderen von Jesus. Wenn Zeichen und Wunder die Bestätigung, die materielle und die krasse Bestätigung der Botschaft des Evangeliums ist, dann müssen wir Jesus verkünden. Wenn du entscheidest, anderen von Jesus zu erzählen und vom Reich Gottes zu erzählen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass du Zeichen und Wunder erleben wirst. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dich jeder für einen Depp hält. Das musst du mit eingehen. Also wenn du Zeichen und Wunder erleben willst, dann musst du auch in Kauf nehmen, dass Leute, die das nicht glauben, sagen, yo, talk to the hand. Idiot. Wie kann es aussehen? Wir haben Hausgruppen, die machen immer mal wieder Treasure Hunts. Das heißt, sie beten in der Hausgruppe, sagen, Gott, schenke uns jetzt Führung. Wir gehen jetzt raus in die Fußgängerzone. Zeig uns, wen wir ansprechen sollen, für wen wir beten sollen und so weiter. Und dann gehen die los. Und dann erleben die uncoole Sachen und coole Sachen. Ja? Aber sie erleben halt auch coole Sachen. Oder vielleicht bist du nicht so der Treasure-Hunt-Typ, so dass du in die Fußgängerzone gehst und für Leute beten willst unbedingt. Mach doch deinen Alltag zum Treasure-Hunt. Bete doch jeden Morgen, hey Gott, wenn ich heute jemanden ansprechen soll und mit ihm über dich reden soll, dann zeig mir das doch bitte. Und gib mir in dem Moment den Mut, das auch zu tun. Und damit meine ich nicht zu sagen, ich gehe sonntags in eine Gemeinde, sondern zu sagen, ich glaube an Jesus und Jesus macht in meinem Leben den ganzen Unterschied. Jesus ist mein Herr und Erlöser. Oder wenn du es besonders cool machen möchtest, weil du ein Hipster bist, dann sagst du so Sachen wie, hey, mein Leben ist so fresh von der Neisigkeit her, weil Jesus mein Chef ist. Das finden aber manche vielleicht ein bisschen irritierend. Also wählt eure Worte. Dem Griechen ein Griechen, dem Juden ein Juden, dem Römer ein Römer. Oder was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe eine Kollegin, die schläft gerade schlecht, seit Wochen. Und ich habe zu ihr gesagt, und dann sie hat am Montag zu mir gesagt, ey, ich habe super geschlafen, habe ich gesagt, weil ich für dich gebetet habe. Okay. Und dann am nächsten Tag hat sie gesagt, ich habe nicht gut geschlafen, habe ich gesagt, weil ich nicht für dich gebetet habe. Und dann hat sie gesagt, ey, dann solltest du mehr für mich beten. Habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich bete jetzt jeden Tag für eine Woche lang für dich und wir gucken, was passiert. Das öffnet meinen Alltag für Zeichen und Wunder oder für eine Blamage. Keine Ahnung, aber Gott ist dafür verantwortlich. Ist ja nicht mein Image, das auf dem Spiel steht. Versuche kreativ zu sein und solche Experimente mit deinen ungläubigen, nicht glaubenden Freunden, Verwandten, Bekannten, Kollegen, Familienmitgliedern zu machen. Verkünde Jesus und nicht irgendeine Religion. Erzähl davon, dass er derjenige ist, der alles in der Hand hat. Mein letzter Tipp. Wag dich aufs Wasser. Es gibt diese lustige Grafik, die nicht immer akkurat ist, aber die besteht aus zwei Kreisen, einem kleinen Kreis und einem großen Kreis. Und im kleinen Kreis, da steht Comfort Zone und im großen Kreis steht Where the Magic Happens. Ja? wenn ich möchte, dass the magic happens, also dass was Wunderbares passiert, dann muss ich raus aus diesem Kreis, aus der Comfort Zone. Hier drin wird die Magie nicht passieren. Ich meine keine schwarze Magie. Für alle. Ich diskriminiere niemand. Wag dich aufs Wasser. Ihr erkennt die Bibelreferenz. Es geht um Petrus. Petrus wäre nie auf dem Wasser gelaufen, wenn er nicht den Fuß aus dem Boot gestreckt hätte und getestet hätte, ob das Wasser hält. Und es hat gehalten. Jesus hat ihn aufs Wasser gerufen und er ist aus dem Boot gestiegen. Wenn du dich nie aus der Comfortzone, aus deiner, wie sagt man auf Deutsch, Bequemlichkeitszone, Komfortzone rausbewegst, wirst du einfach nicht wirklich viel mit Gott erleben. Dann hast du zwar all deine Versicherungen, von der Schlüsselversicherung über die Brandversicherung bis zur Sterbeversicherung. Es gibt ja alle möglichen Versicherungen in Deutschland. Wir sind die Sicherheitsfreaks. Ich glaube, diese Predigt ist für Deutsche krasser als für Aserbaidschaner oder Amerikaner oder Marsianer. Wir lieben unsere Sicherheit. Es gibt 100 Pro eine Döner-Verschluck-Versicherung. Nee, gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich soll es nicht zu laut sagen, weil sonst noch jemand das macht. Wenn du dich die ganze Zeit in deinem Dorf aufhältst und nie in den Wald rausgehst, wirst du nie einem Wegweiser begegnen. Es ist deine Entscheidung, ob du im sicheren, netten, häuslichen, versicherten Setting bleibst oder ob du dich entscheidest, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen und dich auf eine Reise zu begeben und ein Abenteuer mit Gott zu erleben und ihn auch durch Zeichen und Wunder zu dir sprechen hörst. Lebe ein Leben, das für Zeichen und Wunder empfänglich ist. Und wart ab, was Gott tut. Wir werden jetzt das Lobpreisteam hier oben haben. Wir werden uns entweder das Lied anhören oder am besten beten, reflektieren. Braucht nicht aufstehen, braucht nicht mitsingen. Es ist einfach nur ein Vortraglied. Ich möchte dich einladen, dass du das, was du jetzt gehört hast, durchdenkst und vor Gott bringst, mit ihm darüber sprichst. Gott, wir wollen dein Reden hören. Uns ist es eigentlich im Endeffekt relativ egal, wie du zu uns sprichst. Hauptsache, wir hören von dir. Jesus, du hast gesagt, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Wir bekennen, dass wir dein Reden brauchen, Herr. Dass wir am Verhungern sind, wenn wir dich nicht sprechen hören. Herr, sprich zu uns durch die Bibel, sprich zu uns durch Zeichen und Wunder, sprich zu uns durch die Stille, durch diese Stimme in uns, welchen Weg du auch wählen möchtest, Herr. Heiliger Geist, wirke in uns und mach aus uns eine Gemeinde, die mehr und mehr auf ganz verschiedenen Kanälen dich reden hört und sich nach deinem Reden ausstreckt, Herr. Amen.